SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Die gute Nachricht zu Beginn, die Schweizer Industrie erweist sich als widerstands- und anpassungsfähig. Die Beschäftigung nimmt weiter zu. Knallhart umkämpfter Paketmarkt. Die Schweizer Aufsichtsbehörde will Lohndrückerei verhindern. Alexander Tschäpet liebt Bern.
Ich bin halt wirklich ein Berner aus Fleisch und Blut. Es ist meine Stadt und ich liebe die Stadt und das spüren die Leute.
Der Ex-Stapi starb im Alter von 66 Jahren im Mai. Weitere Worte des Monats bei uns. Und um 13 Uhr IKRK-Direktor Dominik Stillhart und sein Kampf gegen das viele Leid in der Welt.
Man ist nicht ohnmächtig, im Gegenteil. Also je näher das am Geschehen ist, desto motivierter man ist.
Unser Tagesgespräch um 1. Ein Rendezvous mit Simon Loy. Schönen Mittag. Beschäftigungsbarometer heißt das Instrument, mit dem die Behörden messen, wie viele Leute eine Arbeit haben. Das Bundesamt für Statistik gibt dieses Barometer 4-mal im Jahr heraus. Heute war es wieder mal soweit. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr bei mir im Studio. Fast 5 Millionen Leute haben in der Schweiz eine Beschäftigung. Warum läuft das auf dem Arbeitsmarkt so gut?
Das ist vor allem der recht guten Weltwirtschaft zu verdanken. Gerade auf wichtigen Absatzmärkten läuft es rund. Deutschland, Europa, die USA. Davon profitieren die Schweizer Unternehmen natürlich. Die Auftragsbücher sind voll, die Fabriken sind ausgelastet, mit der Folge, dass auch Arbeitskräfte gefragt sind. Sogar mehr als das. Der Fachkräftemangel akzentuiert sich weiter.
In welchen Branchen besonders?
Auffällig ist, dass es auf dem Bau und in der Industrie sehr gut läuft. Hier ist die Beschäftigung im ersten Quartal so stark gestiegen wie seit 10 Jahren nicht mehr. Das ist umso erfreulicher, wenn man bedenkt, dass gerade die Exportindustrie schwierige Zeiten hinter sich hat. Stichwort Frankenschock. Mehr zu tun gab es namentlich im Maschinenbau und auch im Fahrzeugbau. In diesen Sektoren nahm die Beschäftigung sogar stärker zu als etwa in der Pharmaindustrie, der wichtigsten Exportbranche. Im Maschinenbau sind übrigens auch die Beschäftigungsaussichten für die kommenden Monate sehr gut, besser als in anderen Branchen.
Alles gut also?
Ja, aus Industriesicht auf jeden Fall. Die neuesten Zahlen zeigen, dass es trotz Frankenstärke nicht zu der befürchteten Deindustrialisierung gekommen ist. Die Schweizer Industrie erweist sich tatsächlich als widerstands- und anpassungsfähig, wie Sie eingangs gesagt haben. Die Arbeitsplätze, die nach 2015, nach dem Frankenschock verschwunden sind, konnten unterdessen zu einem guten Teil wieder wettgemacht werden. Die Industrie macht nach wie vor etwa ein Fünftel der gesamten Wirtschaftsleistung der Schweiz aus. In Deutschland ist die Industrie auch noch derart von Bedeutung, ganz im Unterschied zu anderen, einst großen Industrienationen wie Frankreich, Großbritannien oder die USA.
Danke für diese Informationen, Ivan Lieberherr. Nun weitere Nachrichten des Tages mit Rebecca Filiger.
Das Grenzwachtkorps soll nicht um 44 Stellen aufgestockt werden, findet der Bundesrat. Er beantragt dem Parlament, diese Forderung der zuständigen Nationalratskommission abzulehnen. In seiner Antwort erinnert der Bundesrat an seine Pläne vom letzten Jahr. Damals wollte er selbst mehr Stellen im Grenzwachtkorps schaffen. Weil aber das Parlament eine Plafonierung des Bundespersonals beschlossen hat, hätten die Prioritäten anders gesetzt werden müssen. Der Bundesrat spricht sich nun dafür aus, die Stellensituation in der gesamten Zollverwaltung genauer anzusehen. Denn künftig würden sich die Berufsbilder von Zoll und Grenzwacht annähern. 105.000 Verurteilungen von Erwachsenen wurden letztes Jahr im Strafregister eingetragen. Das entspreche einem Rückgang von 5% gegenüber dem Vorjahr, schreibt das Bundesamt für Statistik. Die am häufigsten ausgesprochene Sanktion ist die bedingte Geldstrafe. Sie wurde in 87% aller Verurteilungen verhängt und hat in den letzten Jahren die bedingte Freiheitsstrafe weitgehend verdrängt. Im Kanton Zürich werden weniger Kinder und Jugendliche von den KESB fremdplatziert. Rund 780 Minderjährige haben die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden letztes Jahr bei Pflegeeltern oder in einem Heim untergebracht. Das seien über 7% weniger als im Vorjahr, schreiben die KESB Zürich in ihrem Jahresbericht. Gegenüber dem Jahr 2014 betrage der Rückgang knapp 18%. Grund für den Rückgang sei vor allem, dass die KESB heute früher involviert würden. Mittlerweile seien häufig andere Lösungen als eine Fremdplatzierung möglich. Eltern würden öfter die Hilfe von Beratungsstellen in Anspruch nehmen, statt abzuwarten. In Frankreich hat die Finanzmarktaufsicht eine Untersuchung gegen den Generalsekretär des Élysée-Palastes eingeleitet. Gegen Alexis Kohler, einen engen Mitarbeiter von Präsident Emmanuel Macron, werde wegen möglicher Interessenskonflikte und Vorteilsnahme ermittelt, wie die Behörde mitteilte. Die Vorwürfe beziehen sich demnach auf Kohlers Verbindungen zur italienisch-schweizerischen Reederei MSC, währenddem er für das Finanzministerium tätig war. Das französische Präsidialamt wies die Vorwürfe als vollkommen unbegründet zurück. Kohler werde Dokumente vorlegen, die seine Unschuld bewiesen, hieß es. Japans Finanzminister Taro Aso verzichtet freiwillig für ein Jahr auf sein Gehalt. Dies, nachdem 20 Beamte seines Ministeriums wegen Manipulationen an Dokumenten bestraft worden sind. Dabei ging es um ein Grundstück, das der Regierung gehörte und zu einem Bruchteil des tatsächlichen Preises an eine Schule verkauft wurde. Die Frau von Premierminister Shinzo Abe hatte an der Schule eine Ehrenposition inne. In den Dokumenten wurde jeglicher Bezug zu Abes Frau entfernt. Finanzminister Aso entschuldigte sich für die Manipulationen seiner Beamten. Ein Rücktritt komme für ihn nicht in Frage. Vor den Wahlen in der Türkei ist die Inflation gestiegen, dies nach Kursverlusten der Landeswährung Lira, die importierte Waren verteuert hat. Im Mai sei die Inflationsrate auf 12,15% gestiegen, teilte das Nationale Statistikbüro in Ankara mit. Damit hat die Teuerung den höchsten Stand seit November erreicht. Das Wetter. Am Nachmittag scheint zunächst noch gebietsweise die Sonne. Bald gehen in den Bergen, später auch im Flachland, Schauer oder teils kräftige Gewitter nieder. Morgen scheint zunächst die Sonne, später gibt es in den Bergen erneut Schauer und Gewitter. Die Temperatur 26 Grad.
Kurz ein Blick ins Internet, einige Klicks und schon sind die Schuhe, der Mixer oder das gefrorene Edelfleisch bestellt. Die Folge: Die Päckliberge wachsen rasant, nicht nur auf der Post, ständig kommen neue Anbieter hinzu. Erstmals hat sich nun auch ein Unternehmen registrieren lassen, das sogenanntes Crowdshipping organisiert. Private, die von einem Ort an den anderen fahren, nehmen dabei für andere noch deren Pakete mit. So vielfältig die Anbieter, so unterschiedlich aber auch die Arbeitsbedingungen. Für die Aufsichtsbehörde, die Postcom, wirft das viele Fragen auf. Aus dem Bundeshaus der Bericht von Philipp Burkhardt.
Von einem eigentlichen Paketboom spricht die eidgenössische Postkommission Postcom. Für fast 1 Milliarde Franken haben die Schweizerische Post und ihre zahlreichen privaten Konkurrenten im letzten Jahr Pakete transportiert. Das entspricht einer Zunahme von über 5% gegenüber dem Vorjahr. Zu den 165 bereits bestehenden Anbietern sind noch einmal 7 dazugekommen. Zurückzuführen ist dies vor allem auf den Onlinehandel, der jedes Jahr eindrückliche Zuwachsraten verzeichnet. An und für sich eine erfreuliche Entwicklung. Doch der immer härtere Wettbewerb im Paketbereich hat auch seine Schattenseiten. In der gestrigen NZZ am Sonntag haben Gewerkschaftsvertreter von privaten Paketanbietern berichtet, bei denen Kuriere Arbeitszeiten von über 70 Stunden pro Woche aufweisen würden. Für Postcom-Präsident Hans Hollenstein ein unhaltbarer Zustand.
Das macht uns große Sorgen, die Arbeitsbedingungen für die Arbeitnehmer. Wir werden gerade daher auf den 1. Januar 2019 Mindestarbeitsbedingungen erlassen, Ferien, Arbeitszeit, aber auch die Löhne.
Denn zurzeit gibt es zahlreiche Privatanbieter, die nicht, wie die Schweizerische Post oder die grössten Privatkuriere, einem Gesamtarbeitsvertrag unterstehen. Noch diese Woche will die Postcom ihre Vorschläge für neue Mindeststandards präsentieren, die sie gestützt auf eine wissenschaftliche Studie erarbeitet hat. Details will der Postcom-Präsident noch keine verraten. Die Standards sollen Lohndumping verhindern, gleichzeitig aber den Markteintritt neuer Wettbewerber ermöglichen, heisst es im Jahresbericht der Kommission dazu bloss. Wesentlich sei, dass Unternehmen bei der Postcom angemeldet seien, damit eine Überwachung möglich werde. So hat die Kommission im letzten Jahr erstmals ein Unternehmen zur Meldung verpflichtet, das sogenanntes Crowdshipping durchführt. Dabei nehmen Private nebenbei gegen Entgelt auch noch ein Paket mit, wenn sie von A nach B reisen. Die Abwicklung läuft über eine Informatikplattform. Für die Postcom eine ganz neue Herausforderung, erklärt Präsident Hollenstein.
Zuerst ist es ein interessantes Geschäftsmodell, es gibt auch viele Vorteile, aber auch hier ist natürlich schon die Gefahr, dass unterboten wird und keine Arbeitsbedingungen eingehalten. Sobald eine Firma Crowdshipping betreibt und für den ganzen Postprozess von A nach B zuständig ist, muss sie sich bei uns registrieren und wir werden ihre Geschäftsgebaren, sprich die Arbeitsbedingungen, überwachen.
Wie die Postcom das bei Privaten genau machen will, das weiß sie noch nicht. Man stehe da noch ganz am Anfang einer Entwicklung, sagt der Postcom-Präsident.
Sie hören Rendezvous am Mittag, 12 Uhr und gleich 40 Minuten. Hier die häufigste Form von Brustkrebs. Für ganz viele Frauen auch ganz ohne Chemotherapie behandelbar, zeigt jetzt eine breit angelegte US-Studie. Und weiter in der Sendung. Kühe anbinden, mit Horn oder ohne, geht nicht.
Mehrheitlich gesehen muss man das Tier als Herdentier anschauen, ist Laufstall schon eigentlich ganz klar die Lösung.
Sagt der Biobauer, doch andere Bauern sagen anderes. Ein Rendezvous im Stall. Russische Kosaken, einst sicherten sie die Grenzen des Russischen Reiches, heute verprügeln sie Putins politische Gegner. Und fast Neuwahlen in Italien und zweimal ja aus tiefstem Herzen in Großbritannien. In den Worten des Monats Mai, kurz vor eins. Die Diagnose Brustkrebs ist ein Schock. Mit dem Schock verbunden ist möglicherweise die Angst vor einer belastenden Chemotherapie. Aber zur Chemotherapie muss es gar nicht kommen, wie eine Studie des Nationalen Krebsinstituts der USA ergeben hat. Betroffen von den Erkenntnissen sind Frauen, bei denen nicht klar ist, ob bei ihnen eine Chemotherapie überhaupt wirksam wäre. Fragen den Brustkrebs-Spezialisten Beat Thürlimann vom Kantonsspital St. Gallen. Wie lesen Sie die Erkenntnisse dieser Studie?
Diese Studie gibt uns sehr robuste Daten über eine Gruppe von Frauen, die hormonabhängigen Brustkrebs hat, bei denen wir nicht sicher sind, ob eine Antihormontherapie alleine ausreicht, um die besten Heilungschancen zu erreichen. Ohne Chemotherapie.
Und jetzt aufgrund dieses Materials, was sagen Sie, geht's ohne Chemotherapie?
Bereits jetzt erhält die Mehrheit der Frauen, die hormonabhängigen Brustkrebs haben, keine Chemotherapie, auch ohne diesen Test. Wenn wir die Gewebeprobe ins Labor schicken von diesem Tumor, bereits wissen, dass die Patientin eine starke Hormonabhängigkeit hat. Und da wissen wir bereits, dass eine Chemotherapie nicht wirksam ist. Aber es gibt Patienten in einer Zwischengruppe, die eine Teilhormonabhängigkeit haben. Und dort kann dieser Test robuste Informationen geben, ob eine Chemotherapie tatsächlich etwas bringt oder nicht. Oder das Resultat dieses Tests, der jetzt publiziert worden ist, sagt, dass die meisten Patienten in dieser Zwischengruppe nicht von einer Chemotherapie profitieren.
Das heißt, für diese Menschen, das sind eigentlich gute Nachrichten, wenn es denn Alternativen gibt. Gibt es die?
Ja, die Alternative ist das, was man in der Schweiz schon bei der großen Mehrheit dieser Zwischengruppe macht, nämlich keine Chemotherapie geben. Und diese haben eine sehr gute Heilungschance ohne Chemotherapie. Die Chemotherapie ist in dieser Gruppe praktisch nicht wirksam. Oder umgekehrt gesagt, wirklich nur die Hochrisikopatienten, die profitieren von einer zusätzlichen Chemotherapie zur ohnehin schon geplanten Antihormontherapie.
Und diese Antihormontherapie, die geht wie?
Die Antihormontherapie ist eine Tablettentherapie und bei Frauen vor der Abänderung wird manchmal zusätzlich die Eierstockfunktion mit einer Spritze unterdrückt.
Chemotherapien haben ja gewaltige Nebenwirkungen. Wie steht das mit diesen Hormontherapien, die mit Tabletten gemacht werden?
Chemotherapien, die wir brauchen bei Brustkrebs, die sind relativ gut verträglich. Die Antihormontherapie ist der größere Eingriff in den Körper und die physische und psychische Integrität bei einer Frau. Wenn man Patientinnen befragt, die beides gehabt haben, Antihormontherapie und Chemotherapie, dann sagen sie überwiegend, dass der Eingriff der Antihormontherapie der größere Eingriff ist.
Dann kann man nicht sagen, das ist eigentlich ein positiver Tag für Patientinnen mit Brustkrebs, diese Studie.
Doch, das ist ein sehr positiver Tag, weil die Antihormontherapie ist der Eckstein der Behandlung, die Patientinnen ohnehin brauchen. Die Frage dieser Studie war, brauchen sie zusätzlich zu dieser Antihormontherapie noch eine Chemotherapie? Und diese Studie sagt klar, dass diese Intermediärgruppe nicht von Chemotherapie profitiert, dort wo vorher ein gewisser Zweifel bestand.
Das sagt Beat Hürlimann, Spezialist für Brustkrebs am Kantonsspital St. Gallen. Einst haben die Kosaken für die Zaren die Grenzen des Russischen Reiches bewacht. Nun sollen sie an der Fußball-WM für Ordnung sorgen. Diese Hilfspolizisten sind konservativ, religiös und sehr kremltreu. Erst kürzlich wurden sie gegen Regierungskritiker eingesetzt. Bei einer Demonstration in Moskau prügelten Kosaken auf Oppositionelle ein. Was sind das für Leute, diese Kosaken? Russland-Korrespondent David Naue.
Благословен Бог наш, всегда ныне и присно во веки веков. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Ein Priester liest ein Gebet auf einer Waldlichtung, rund 100 Kilometer südlich von Moskau. Dutzende Männer in prächtigen Uniformen stehen dabei, ein paar Frauen in historischen Kostümen. Kinder rennen durchs Gras. Es ist ein Fest zu Ehren von Georgi, dem Drachentöter, dem Schutzheiligen der Kosaken. Und wie es sich für ein Kosakenfest gehört, wird nicht nur gebetet, sondern auch mit dem Schwert gekämpft. Eine Gruppe Kosaken trainiert Angriff und Verteidigung, wie einst die Vorväter. Ein paar junge Frauen interessieren sich eher für die friedlichen Aspekte der Kosakenkultur. Sie nehmen an einem Reitwettbewerb teil, Hürdenspringen, Trab, Galopp. Die Kosaken haben eine lange Tradition in Russland. Unter den Zaren lebten sie hauptsächlich im Süden des Landes. Sie verteidigten die Grenzen des Imperiums. Im Austausch ließ die Staatsmacht sie weitgehend in Ruhe. Erst die Kommunisten nahmen dieser selbstbewussten Kriegerkaste die Eigenständigkeit. Zu Sowjetzeiten wurden Kosaken verfolgt, viele von ihnen ermordet. Nun, wo Russland unter Wladimir Putin wieder nach seinen Wurzeln sucht, erlebt das Kosakentum eine neue Blüte. Mehrere hunderttausend Kosaken gibt es inzwischen in Russland wieder. In historischer Zeit haben sich die Kosaken für ein eigenes Volk gehalten. Heutzutage ist nicht mehr so klar, was sie eigentlich sind. Halbstaatliche Wehrsportgruppe, nationalkonservative Bewegung oder einfach eine Vereinigung von Leuten, die Freude haben an Traditionen. Kosaken sind Patrioten ihrer Heimat. Sie sind Krieger Christi, Verteidiger des Vaterlandes, sagt Maxim Novikov. Er ist der Ataman, der Vorsteher der Kosakengemeinde, die auf der Waldlichtung feiert. In seinem schwarzen Uniformrock und mit der Pelzmütze sieht er aus wie aus einem Roman des 19. Jahrhunderts. Meine Vorfahren waren schon Kosaken. Man kann sich uns aber auch anschließen, wenn man nicht aus einer Kosakenfamilie stammt. Bedingung ist aber, dass man russischer Bürger ist und russisch-orthodoxer Christ. Die meisten Kosaken führen ein bürgerliches Leben, haben normale Jobs, ziehen Kinder groß. Was sie verbindet, ist die Weltanschauung. Religiös, patriotisch, konservativ. Mit diesen Grundsätzen passen die Kosaken zum politischen Zeitgeist in Russland. Und der Staat sucht die Nähe zu ihnen. Die Kosaken werden nicht nur finanziell unterstützt, sondern auch als Hilfspolizisten eingesetzt. Ataman Novikov. Wir sorgen für Recht und Ordnung in unseren Städten. Wir patrouillieren auf den Straßen. Ich selber bin auch oft dabei. Das alles geschieht in enger Zusammenarbeit mit der Polizei. Diese Hilfsdienste sind zwar in einem speziellen Gesetz geregelt, unumstritten sind sie aber nicht. Erst kürzlich gerieten die Kosaken in die Schlagzeilen, als einige von ihnen in Moskau auf Anhänger des Oppositionspolitikers Alexei Nawalny losgingen. Kerle mit Reitpeitschen, die auf junge, urbane Demonstranten einprügeln. Die liberale russische Öffentlichkeit war entsetzt. Von seinen Leuten sei niemand dabei gewesen, sagt Ataman Maxim Novikov. Ich weiß nicht, ob es richtig war, dass die Kosaken dort vor Ort waren. Aber in unserem Land brauchen wir Ordnung. Es kann nicht sein, dass unerlaubte Demonstrationen stattfinden. Wir wollen keinen Umsturz wie auf dem Maidan in der Ukraine. Es ist eine Argumentation streng auf Kreml-Linie, die jeden politischen Protest als Gefahr für den Staat darstellt. In Russland denken viele Leute so. Nun sollen die Kosaken auch bei der Fußball-WM für Sicherheit sorgen. Sie werden dort ihr freundliches Gesicht zeigen, verspricht Ataman Novikov.
Wir werden patrouillieren, um den Fußballfans ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Und wir wollen den Leuten helfen, sich in unseren Städten zurechtzufinden.
Das Kosakenfest nimmt derweil seinen Lauf. An einem Holztisch stehen junge Burschen und hantieren mit einem Kalaschnikow-Gewehr. Sie bauen es auseinander, üben, wie man Patronen ins Magazin drückt. Das wirkt martialisch. Insgesamt ist die Stimmung auf der Waldlichtung aber friedlich, familiär. Ein Frauenchor singt alte Kosakenlieder. Auf dem Grill brutzelt Schaschlik, ein traditioneller Fleischspieß. Und für den Kosaken-Nachwuchs gibt es einen Streichelzoo mit Kaninchen. Moskau mit seinen politischen Leidenschaften ist in diesem Moment ganz weit weg.
Die Reportage von David Nauert, gut zwei Wochen vor der Fußball-WM in Russland. Ja, was würden die Kühe wohl wählen, wenn sie könnten? Hörner haben, aber wegen Verletzungsgefahr im Stall angebunden sein? Oder keine Hörner haben und sich dafür frei bewegen können? Diese Antwort werden wir wohl nie erfahren. Was wir wissen, die Bauern haben unterschiedliche Meinungen dazu. Das zeigt sich immer wieder dann, wenn über die Hornkuh-Initiative diskutiert wird, die Kühe mit Hörnern subventionieren will. Kurdin Vinzenz.
Etwa 80 Kühe und Kälber leben auf dem Bio-Bauernhof von Fritz Sali in Uettlingen bei Bern. Sie haben Hörner, diese Kühe, und sie können sich frei bewegen im großen Freilaufstall. In dieser Kombination die große Ausnahme.
Das ist sehr grosszügig ausgerichtet. Man sieht, dass da der Innenhof, wo Kühe fressen, gleichzeitig der Laufhof ist. Und ja, die haben doppelt so viel Platz als sonst ein anderer Laufstall. Es ist mehr Liegefläche, wo sie frei können, wo mehr Platz haben.
1000 Quadratmeter ist der Stall von Bauer Sali groß. Anders gehe es nicht, wenn man Hornkühe wolle, die sich auch noch frei bewegen könnten. Salis Kühe verletzen sich gegenseitig selten, abgesehen von einem kleinen Kratzer ab und zu, erzählt der Bauer. Und das habe seinen Grund.
Die sind homogen. Also die sind immer miteinander zusammen. Man sieht, wie die schön ruhig, recht ruhig sind. Ja. Es gibt meistens eine Leitkuh oder zwei Leitkühe, die etwas älter sind, die sich regeln. Aber eben, ihr seht ja, dass es ist eine Ruhe da.
Eine mögliche Gefahr sind die Hörner der Kühe, auch für den Bauern. Er muss ja ab und zu einem Tier mitten in die Herde. Da brauche es eine gute Beziehung und Übung.
Man muss einfach Zeit nehmen, wenn man zu ihnen reingeht als Bauer oder Landwirt, dass man die Autoritätsperson ist und kann herstehen und dann in die Augen schauen und auch sagen kann, ich bin hier der Chef.
Für Sali ist es keine Frage. Kühe sollen Hörner haben. Ihnen die Hornansätze wegbrennen, wie das die meisten Bauern heute machen, geht für ihn gar nicht. Genauso wenig kann er sich aber vorstellen, die behornten Tiere im Stall anzubinden.
Mehrheitlich gesehen, muss man das Tier als Herdentier anschauen, ist Laufstall schon eigentlich ganz klar, dass Laufstall eigentlich die Lösung ist.
Stallwechsel. In einer ganz anderen Ecke des Kantons Bern, im Jura, auf fast 1000 Metern, bauert Armin Kabaul. Auch er hat Hornkühe, natürlich, denn er ist der Vater der Initiative, die wieder mehr solche Tiere will. Aber Bergbauer Kabauls Stall ist das pure Gegenteil seines Kollegen in der Berner Agglomeration. Alt, eher klein, dunkel und die Kühe stehen nebeneinander angebunden. Im Winterhalbjahr fast immer. Anbindestall, altmodisch. Armin Kabaul winkt ab.
Unsere Vorfahren sind ja nicht blöd gewesen, oder?
Und unangenehm sei das für die Kühe auch nicht. Im Laufstall seien die schwächeren Kühe immer wie auf Nadeln. Anders bei ihm im Anbindestall.
Die sind nicht auf Nadeln, oder? Die sind ruhig. Die wissen genau, an dem Platz passiert mir nichts, oder?
Und Kabaul geht noch weiter. Er sagt, im Laufstall verwilderten die Kühe. Bei ihm im Anbindestall blieben sie zahm, weil er zu ihnen einen persönlichen Kontakt habe.
Wenn wir eine Kuh anbinden, dann umarmen wir sie. Umarmen, oder? Wenn wir sie lösen, müssen wir auch wieder zur Kuh. Wir berühren die Tiere immer, wir haben immer einen Kontakt mit ihnen. Oder? Die kannst du streicheln auf der Weide, oder? Die kennen den Menschen noch. Oder?
Den dritten Bauern treffen wir im Bundeshaus in der Wandelhalle. Denn Markus Ritter ist Präsident des Bauernverbandes und CVP-Nationalrat. Auch Ritter hat Kühe ohne Hörner. Umgestellt auf einen Freilaufstall hat der Bauernpräsident und Biobauer auch nicht. Laufställe seien etwas Tolles, aber ihm fehle an seiner Hanglage im St. Gallischen der Platz für einen dreimal größeren Stall. Kühe mit Hörnern finde er schon schön, sagt Ritter. Aber der Bauernverband hat Kapauls Initiative nicht unterstützt.
Wir sind ein bisschen der Meinung, in der Landwirtschaft muss man aufpassen, dass man nicht am Schluss für alles und jedes noch eine Direktzahlung spricht. Und das war am Schluss ein politisches Ermessen gewesen.
Falls die Initiative beim Volk durchkommt, sei für ihn wichtig, dass der Bauer nicht zu viel extra Geld pro Hornkuh bekomme. Denn
da könnte zur Folge haben, dass am Schluss die Variante Abendstelle mit behornten Tieren finanziell wesentlich attraktiver ist als Freilaufstelle mit unbehornten Tieren. Und wir sind der Meinung, nicht, dass man da grosse Anreize schafft in eine Richtung von Abendstelle und behornten Tieren.
Drei Bauern, drei Philosophien. Umfragen unter den Bauern zeigen, die meisten von ihnen sind gegen Extrageld für Hornkühe. Und auch der Nationalrat wird am Nachmittag wohl Nein sagen dazu. Offen ist, wie das Volk vielleicht schon im November entscheidet. Jedenfalls gilt für viele noch immer, eine Kuh hat Hörner wie die auf der Milchpackung.
Kurdin Vinzenz. Er hat sich intensiv mit der Hornkuh-Initiative beschäftigt. Im SRF-Podcast «Einfach Politik» geht er ausführlich der Frage nach, wie die Hornkuh zum Traktandum im Bundeshaus werden konnte. «Einfach Politik», Sie finden die Sendung einfach online, srf.ch. Blick auf die Uhr, 4:01. Auf dem Weg durch den Monat Mai sind mir zwei Meilensteine aufgefallen. Erstens, die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft gewinnt an der WM die Silbermedaille. Und zweitens, US-Präsident Trump steigt aus dem Atomabkommen mit Iran aus. Es passierte aber noch anderes im Mai und das habe ich für Sie zusammengetragen in den Worten des Monats. Es war die Hochzeit des Jahres und beide waren sich einig.
I will.
I will.
Einig, sich von diesem Tag an zu haben und zu halten, im Guten, im Schlechten, sich zu lieben und zu ehren, bis dass der Tod sie scheide. Prinz Harry und Meghan Markle. Vom Erzbischof von Canterbury zu Mann und Frau erklärt an diesem 19. Mai.
I therefore proclaim that they are husband and wife. Those whom God has joined together, let no one put asunder.
Der erste Kuss nach der Hochzeit auf der Treppe der Kapelle dauerte übrigens etwa 1,5 Sekunden und war damit in etwa gleich lang wie der erste Kuss, den Harrys Bruder William seine Frau Kate auf den Mund gedrückt hatte, nach der Hochzeit vor 7 Jahren. Von Liebe war dieser Tage in Italien, zumindest auf politischer Ebene, wenig zu spüren. Staatspräsident Sergio Mattarella machte von seinem Recht Gebrauch und akzeptierte den Kandidaten der Lega und der 5 Sterne, Paola Savona, nicht als Wirtschaftsminister. Zu rechts, zu nationalistisch, zu eurokritisch.
Che potrebbe provocare probabilmente o addirittura inevitabilmente la fuoriuscita dell'Italia dall'euro.
Savona hätte wahrscheinlich den Austritt Italiens aus dem Euro provoziert, begründete der Staatspräsident sein Nein. Worauf die halbe Welt von Neuwahlen ausging. Doch Italien wäre nicht Italien, wenn das auch tatsächlich so gekommen wäre. Denn plötzlich ging es doch, ohne Savona als Wirtschaftsminister, aber mit Conte als neuem Regierungschef. Italien hat damit eine neue Regierung und vorübergehend etwas Ruhe. Und die Schweiz, die ist eine Insel der Glückseligen. Laut dem neuesten Sicherheitsbericht der ETH Zürich fühlen sich nämlich 95% der Befragten sicher im Land. Das ist Rekord. Allerdings, sagt der Herausgeber der Studie,
innen fühlt man sich wohl, außen sieht man die Lage eher pessimistisch.
Keinen Grund für Pessimismus gab es diesen Monat für den Trainer von IB, für Adi Hütter. Der Mann hatte doch gerade mit seinen Spielern den Meistertitel gewonnen nach 32 Jahren. Und jetzt lag gar das Double drin, also Meister und Cupsieger in einem Jahr. Doch am Schluss jubelte nicht Hütters IB.
Ich hätte IB und den Fans gerne diesen zweiten Titel, dieses Double geschenkt. Das hat heute nicht sein wollen, weil der FC Zürich griffiger war.
Am Schluss jubelte eben dieser FZZ und mit ihm Präsident Angelo Canepa.
Für mich war mit der überragendste Moment, den ich im FC Zürich in den letzten 12 Jahren erlebt habe.
Filippo Leutenecker und Richard Wolf, auch Zürcher, standen auf der anderen Seite der Skala der grossen Gefühle. Nicht euphorisiert, sondern niedergeschlagen, nach diesem Paukenschlag in der Zürcher Stadtregierung, wo die rot-grüne Mehrheit unter Corinne Mauch die beiden gezwungen hat, ihre Departemente zu wechseln. Ein hörbar enttäuschter Leutenecker dazu.
Ich glaube, so ein Entscheid ist starker Tobak für die Konkordanz, ohne formale Gründe, sondern einfach aus politisch-ideologischen Gründen. Und da muss das Vertrauen also wieder hergestellt werden. Das ist natürlich zum Teil schon angekratzt.
Ja, nein, vielleicht. Es ist ein Hin und Her mit diesem Nordkorea-Gipfel in Singapur. Vor ein paar Tagen noch blies US-Präsident Trump den Gipfel offiziell ab, sprach von einem Rückschlag für Nordkorea und der Welt.
I believe that this is a tremendous setback for North Korea and indeed a setback for the world.
Um den 12. Juni und Singapur und das Treffen mit Kim Jong-un dann doch wieder in den Raum zu stellen. Affaire à suivre. Das letzte Wort gehört einem Gottesmann der Tat, gehört Pfarrer Ernst Sieber und seinem unermüdlichen Engagement für die Schwachen und Schwächsten.
Weisst, ich kann nicht sagen, Glossar, Sozialdiplomaten, Plattenschieber, Ficker, Vaganten, Debile, Labile, Imbezile. Nein, für mich sind das Menschen in Not. Und mit denen habe ich zusammen.
Pfarrer Sieber wurde 91 Jahre alt. Wir haben 13 Uhr, Syrien, Jemen und nun wieder Gaza. Die Kriege im Nahen Osten nehmen kein Ende. Da ist auch das Rote Kreuz gefordert und stößt mit ständig neuen humanitären Operationen selber langsam an Grenzen. Wie verteilt man da die Ressourcen, fragen wir im Tagesgespräch. Gleich im 1. und 4. nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Rebecca Filiger.
Die Beschäftigung in der Schweiz wächst, vor allem in der Industrie und dem Baugewerbe. Im ersten Quartal des Jahres hatten mehr Personen in der Schweiz eine Arbeitsstelle als im Jahr zuvor. Der Schweizer Paketmarkt wächst und ist dementsprechend umkämpft. Die Aufsichtsbehörde Postcom sieht Gefahr für Lohndumping bei den Paketlieferdiensten und will darum 2019 Mindeststandards für die Angestellten einführen. Und der Bundesrat will keine Aufstockung des Grenzwachtkorps, wie es die zuständige Nationalratskommission fordert. Das Parlament habe eine Plafonierung des Bundespersonals beschlossen. Darum müssten die Prioritäten anders gesetzt werden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.